Wir sind ja mitten in der Reihe von den Helden vom Neuen Testament. Ihr seht, wir haben die letzte Woche gehabt, einmal war es Johannes den Täufer, wir hatten Simeon, wir hatten Stephanus letzte Woche, Lukas gemacht, und heute wollen wir uns Maria Magdala angucken oder Maria von Magdala oder Maria Magdalena, finden wir unterschiedlich. Auf jeden Fall, ich sage heute Morgen Maria, nicht die Maria Mutter von Jesus, sondern die Maria Magdala. Und weil ich es nicht immer sagen will, Magdala, sage ich einfach Maria. Und ihr wisst, es handelt sich um Maria Magdala. Und ich habe die Unterüberschrift drunter geschrieben, völlig ungewöhnlich. Könnt ihr jetzt denken, ja, es ist mir schon mal ungewöhnlich, dass mir Helden, also Frau als Heldin hinschreibe. Und was hat denn die eigentlich gemacht? Und warum, das müsste dann eigentlich also Held, Doppelpunkt, Heldinnen oder so irgendwie, also können wir uns auch verrückt machen. Egal, ich glaube, dass meistens, oder wenn ich am Schluss möchte ich es auflöse, was die Maria wirklich zu einer Heldin macht. Und ich habe drunter geschrieben, völlig ungewöhnlich, weil vieles in der Geschichte, vieles in dem, wo wir über die Maria lesen, in den Evangelien, merke mir, das ist was, hat was Ungewöhnliches. Es ist was, wo einfach nicht normal ist. Nicht normal für unsere Zeit heute und noch viel unnormaler für die Zeit damals, als Maria gelebt hat. Maria, das ist interessant, die kommt in jedem Evangelium vor. Also jeder von den Evangelisten schreibt über Maria. Und irgendwann hat es auch die katholische Kirche gecheckt und der Papst Franziskus hat dann gesagt, okay, eigentlich muss man sie nennen als die Apostelin der Apostel. Also es gibt die 12, das sehen wir gleich, die waren mit Jesus unterwegs und dann gar noch Frauen dabei, wie zum Beispiel Maria, und sie hat auch die frohe Kunde nachher herausgetragen. Und das ist, hat sie genannt als die Apostelin unter den Aposteln. In jeder von den Aufzählungen oder fast jeder von den Aufzählungen, wo Frauen genannt werden in dem Neuen Testament, in der Evangelie, da ist immer die Maria von Magdala ganz vorne mit dabei oder meistens an der ersten Stelle. Heißt, irgendwie muss sie irgendeine wichtige Position gehabt haben, muss sie wichtig sein für die Story von der Evangelie. Und ich möchte mit euch heute zwei Begegnungen angucken, wo Jesus mit der Maria hatte. Die erste, die steht in Lukas 8. Also wenn du eine Bibel bei hast, darfst du angucken. Lukas 8, gleich die Verse 1 bis 3. Da ist die Berufung oder das, wo verkündet wird, wie Jesus der Maria das erste Mal begegnet. Oder darüber berichtet. Ich lese es. Lukas 8, 1 bis 3. Jesus reist durch Galiläa von Ort zu Ort und verkündete die Botschaft des Reiches Gottes. Dabei begleiteten ihn die zwölf Jünger, sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatte. Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte, und auch andere Frauen und viele andere. All diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Also Jesus reiste herum in Galiläa, in seiner Heimatprovinz, da wo Nazareth war, da wo er aufgewachsen ist, da wo er sich auskennt, nicht weit davon entfernt, ein paar Kilometer, Magdala, wo vermutlich die Maria hergekam. Die haben gleiche Dialektsprache, gleiche Sprache. Die Kultur war ähnlich. Und Jesus war zusammen mit seinen 12 Jüngern unterwegs. Die 12 Jünger, die kennen wir, die sind namentlich benannt. Und einige Frauen reiste mit. Das war für mich manchmal so ein Aha-Effekt. Für mich sind die Jünger immer die 12. Aber hey, guck mal, da hat es noch viel mehr Jünger, die drumherum kreist oder mitkreist sind. Da gab es noch weitere Kreise. Die 12 benannte, aber in dem weiteren Kreis, in dem, wo wir mit unterwegs waren, waren Frauen, war die Maria mit dabei. Und Jesus heilt, das heißt von Krankheit und von bösen Geistern. Und ganz konkret bei Maria hat er sieben Dämonen ausgetrieben oder musste sieben Dämonen austreiben. Was bedeutet das, wenn die Bibel Zahlen benutzt? Lukas hätte ja beschreiben können, und hat viele Dämonen ausgetrieben oder einige Dämonen ausgetrieben oder alle Dämonen ausgetrieben. Aber die Zahl konkret steht 7 hier. Ich glaube, wenn du in der Bibel Zahlen liest, dann haben das ganz oft Bedeutungen. Und die Zahl 7 wird immer in der Bibel verwendet, wenn es um Vollkommenheit und Ordnung geht, also vollkommene Ordnung. Aber das, was hier Maria oder was Jesus bei der Maria vorfindet, war ja genau das Gegenteil von vollkommene Ordnung. Das war völliges Chaos. Die war völlig am Ende. Die war in dem Leben, da hat nicht so richtig was zusammengepasst. Wenn das 7 Dämonen sind, da heißt es, die war am Abgrund. Die war völlig besessen von Dämonen, völlig am Boden zerstört, völlig bedürftig, völlig hilflos. Und Jesus begegnet ihr in dieser völligen Unordnung, in der völligen Dunkelheit, in der Unvollkommenheit. Wisst ihr, was mir da auffällt? Wenn Jesus geht nicht zu Maria hin und sagt, okay, jetzt muss ich erst mal ein paar Dinge tun. Jetzt musst du erstmal dich vielleicht als Mann verkleiden, dass du ein Jünger sein kannst von mir. Oder du musst ein paar Dinge in deinem Leben ändern. Du musst sichtlich dein Leben mal aufräumen, dass ich überhaupt mit dir unterwegs bin. Sondern Jesus begegnet der Maria einfach so als Mensch. Frauen waren damals die Opfer der Zeit. Die haben keine Rechte gehabt. Und er begegnet ihr. Er begegnet ihr nicht als die Sünderin, als diejenige, die Dinge falsch gemacht hat, sondern begegnet ihr als Mensch. Nicht ihre Andersartigkeit oder ihre Fehlerhaftigkeit oder ihr Chaos in ihrem Leben hat er gesehen als im ersten Moment, sondern sie als Mensch, sie als Gegenüber. Jesus hat keine Ansprüche, und das finde ich das Interessante daran, Jesus hat keine Ansprüche an sie gestellt, bevor er ihr begegnet. Er hat nicht zu dir gesagt, guck mal, jetzt die erste zwei oder zumindest der erste Dämone, den behandelst du mal selber. Und wenn du den im Griff hast, hey, ich bin eh aus der Gegend, ich komme aus Nazareth, guck mal, ich komme bald wieder. Und wenn, dann machen wir die anderen sechs, das kann ich dann schon übernehmen. Aber kümmere du dich mal um deinen Ersten. Hat er nicht gesagt. Er macht alle sieben. Da, wo sie in der völligen Dunkelheit, im völligen Chaos war, da kommt er und begegnet ihr als Mensch und heilt sie komplett. Und ich finde, das ist das erste völlig Ungewöhnliche. Das erste völlig Unnormale, weil wir eigentlich immer denken, wir müssen ja was tun. Wir müssen erstmal was machen. Aber Jesus kommt und begegnet der Maria einfach so. Wenn ich den Aspekt der Geschichte einfach mal rausziehe, dann beschämt mich das so, weil wir so oft oder weil ich so oft Menschen gar nicht so ohne Ansprüche begegne. Ich denke immer, der muss noch mal hier ein bisschen was machen und hier noch ein bisschen besser werden. Und warum ist der eigentlich so? Und warum macht der eigentlich so? Und warum handelt er so? Warum tickt der so? Ich habe Ansprüche an ihn. Und ich begegne Menschen mit Vorbehalte. Was wäre, wenn man so wie Jesus der Maria begegnet ist und nicht Vorbehalte haben gegenüber der Herkunft, gegenüber Religion, Hautfarbe? Was ist, wenn wir da nicht Vorbehalte hegen? Guck mal, wir wollen in unserem Jugendhaus drüber Flüchtlinge aus Ungarn aufnehmen. Aus der Ukraine, Entschuldigung. Wir wollen aus der Ukraine aufnehmen. Und das ist unsere christliche Überzeugung. Gott hat Fremde lieb, 5. Mose. Unsere christliche Überzeugung. Aber ich glaube, uns wird es gut stehen, wenn wir die Menschen nicht nur als die Flüchtlinge sehen, nicht mit dem Titel drauf, sondern wenn wir nicht nur unsere Häuser, unsere Wohnungen aufmachen, sondern unsere Herzen genauso. Ohne Vorbehalte sehen. Ich glaube, uns wird es gut tun, nicht Ansprüche an sie zu stellen. Aber du musst ja wenigstens ein bisschen dankbar sein, dass wir dir hier Zuflucht gewähren. Lass uns die Menschen, die kommen, lass uns die Menschen oder das Leid, dass wir das sehen, lass uns die Menschen sehen. Lass uns nicht nur, dass sie Opfer sind, sehen, sondern sehen, dass sie Wünsche und Träume haben, genauso wie du und ich. Lass uns sehen, dass sie Vorstellungen von der Zukunft haben. Lass uns sehen, dass sie existenzielle Sorge, dass sie Ängste haben. Lass uns die Menschen sehen, als Gegenüber, als Freunde. Und ich appelliere, und da habe ich ein schönes Bild letzte Woche auf Instagram gesehen, das könnt ihr jetzt mal gucken. Ich appelliere da an uns, an mein Herz, dass wir das ukrainische Volk als Menschen sehen und dass wir das russische Volk als Menschen sehen. Ja, wir haben unglaublich viel Solidarität mit der Ukraine. Aber ich glaube, es braucht auch, ohne es gut zu heißen, was da passiert, Solidarität und Mitgefühl und Menschlichkeit gegenüber dem russischen Volk. Ich glaube, Jesus, wenn man ganz genau hinguckt, ich weiß nicht, ob man es erkennt, Jesus weint da in die Schüssel rein. Und er weint da mit der ukrainischen Frau, mit dem Kind. Und er weint genauso wie dem Soldat. Vielleicht mit der Mutter von dem Soldat. War jetzt ein bisschen off-topic, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir Menschen sehen, dass wir Menschen wahrnehmen, wie sie sind. Jesus hat es so getan. Und Lukas berichtet uns das, dass Jesus die Maria heil und frei gemacht hat. Komplett von 7 Dämonen geheilt. Und wenn die Heilung, was bei der Maria passiert, da kann man sagen, das passiert wie in 2 Dimensionen. Das eine ist die geistliche, göttliche Dimension, in der hat Jesus sie heil gemacht und er hat sie befreit in der Hier- und Jetzt-Dimension. In dem, dass sie völlig am Abgrund war, völlig von den Dämonen besessen war, hat er sie darin geheilt und hat ihr gezeigt, wer der Vater ist. Hat vom Reich Gottes gepredigt, hat ihr offenbart Gottes Charakter und sagt, du Maria, dich hätte ich gern mit mir dabei. Ich würde dir gern vorstellen, wie mein Papa ist. Mein Papa, Gott, der liebt jeden Mensch. Er liebt die ukrainische Mama und er liebt den ukrainischen Soldat. Und er liebt dich, Maria. Auch offensichtlich sind bei dir Dinge schiefgelaufen in deinem Leben. Und selbst wenn du eine perfekte Fassade hättest, liebe Maria, oder lieber setz deinen Namen ein, Jesus sieht dich und Gott hat dich lieb. Das ist die geistliche Dimension. Er möchte eine Beziehung mit dir. Ich will dich heil machen. Ich möchte dich in eine Liebesbeziehung mit dem Vater führen. Das ist die geistliche Dimension, wo Jesus oder in der Jesus der Maria begegnet. Und die Hier- und Jetzt-Dimension ist das, wo er eben diese 7 Dämonen austreibt. Wir wissen nicht genau, es wird nicht ganz genau geschrieben, wie das funktioniert hat, wie er es gemacht hat, was er gesagt hat, wie er gehandelt hat. Es ist uns nicht beschrieben, nur das. Aber er ist der Heiland, er hat sie heil gemacht. Im tiefsten, vollkommenen Punkt hat er sie heil, gesund geliebt. Und auch wenn du heute Morgen für dich sagst, ich bin an einem Punkt, ich bin an einer Stelle in meinem Leben, wo ich mich schäme, wo ich mich vielleicht selber anklage und ich merke, in mir ist irgendwie Chaos und in mir ist irgendwie, da stimmt es nicht richtig zusammen und in mir, ich kann es nicht richtig greifen, aber da ist es nicht heil, dann möchte Jesus dir begegnen und dich heil machen. Jesus, sein Angebot an dich ist, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich neu erquicken. Ich will dich heil machen. Vielleicht denkst du, ja, aber, ich habe es gerade vorhin angesprochen, ich muss noch den einen Dämon selber vielleicht in Ordnung kriegen. Das muss ich noch selber machen und dann kann ich ja zu Jesus gehen. Das ist völliger Bullshit, das ist völlig Quatsch. Du kannst gar nicht heil alleine dich machen. Du kannst gar nicht erst den ersten Vorschuss machen und dann macht Jesus den Rest. Du musst nicht perfekt sein, du musst offen sein, um Jesus zu begegnen. Du musst nicht erst perfekt sein und irgendwelche Dinge vorher vorbereiten, du musst offen sein. Jesus hat doch am Kreuz den Weg zu Gott freigemacht. Er hat die geistliche Dimension eröffnet. Er ist am Kreuz gestorben, ist wieder auferstanden und lebt heute noch. Ist heute erlebbar, erfahrbar, begegnenbar. Er will dir, er will uns begegnen. Und er bietet in der geistlichen Dimension dir an, dich mit dem Vater zu versöhnen. Ich glaube, das ist die Dimension, wo gut ist, heil zu werden. Und gleichzeitig will er dich im Hier und Jetzt heil machen, gesund lieben. Und er will dich frei machen von Angst und von Sorge, wenn Chaos in uns ist. Er will dich frei machen von Scham. Er will dich frei machen von dem, dass du dich selber anklagst. Er will dich frei machen von Schuld. Er will dich frei machen von Minderwertigkeit, von kleinem Denken. Er will dich freimachen von Pornografie. Er will dich freimachen von Einsamkeit. Jesus will dich im Hier und Jetzt befreien. Wir haben es gerade vorhin gesungen in meinem Lied, er ist Heiler und Erlöser, er ist Befreier und Erlöser. Johannes 8, Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus will dich frei machen. So wie der Maria begegnet ist, in der Situation, in ihrem völligen Chaos, wo sie drin steckt, so wird dir heute Morgen begegnen. So wird er dir an jedem Tag begegnen. Ist gut, oder? Ungewöhnlich. Aber es ist gut. Es ist revolutionär. Ist richtig. Also, wo ich das nochmal gelesen habe und mich intensiv damit beschäftigt habe, mich hat es so bewegt. Ich dachte, ich kann es gar nicht selber. Ich muss gar nicht selber. Ich will gar nicht selber, sondern Jesus, mach du. Ich muss nicht perfekt sein. Ich bin offen. Ich öffne mich für dich. Das ist die erste Begegnung, die erste Berufung, das erste Mal, dass Jesus wo Jesus die Maria beruft und sie in seine Nachfolge mit reinnimmt. Über die Zeit, wo wir heute über Maria nachdenken, immer wenn wir über Helden nachdenken, wenn wir über Menschen nachdenken, dann sagt der eine, ach, das darfst du nicht so wichtig nehmen, das ist auch nicht so viel bessere Person. Und der andere sagt, aber die muss man ganz schön hochheben. Und in der Geschichte gab es zum Beispiel manche Päpste, manche Menschen, die haben die Maria hochgehoben und haben da noch ein paar Geschichten drumherum gewickelt, zum Beispiel der Papst Gregor, der Erste, und der hat, dass die Maria gleichzeitig die Sünderin ist, die das Haar, ihr Haar, die Füße von Jesus mit ihrem Haar trocknet und gleichzeitig eine Prostituierte ist. Der hat verschiedene Geschichten zusammengemischt und es hat sich so eine Geschichtsschreibung fortgesetzt. Wenn wir heute Menschen fragen, was verbindest du in unserer Kirche, in unseren Kreise mit Maria Magdala, dann kommt häufig, ah ja, die war ja ein bisschen verrucht. Das war ja, die war ja Prostituierte, das war ja jemand, das ist so ein Bild, gibt es mal oft. Zum Beispiel die Ostkirche, hochinteressant, die sieht es gar nicht so. Die Ostkirche, für die ist Maria belegt, nicht mit dem verruchten Beigeschmack, sondern sie ist einfach die Zeugin von Jesus, die Jesus begegnet ist. Nach der Auferstehung kommen wir gleich dazu. Das ist die Ostkirche. Ich finde, das ist interessant, was sich so über die Zeit einfach da einschleicht. Oder auch Dan Brown in seinem Buch zum Sakrileg wird beschrieben, dass Jesus und Maria Magdala, dass die eine erotisch-sexuelle Beziehung hatten, dass die ein Paar waren. Und man kann relativ, es ist sehr unwahrscheinlich, sagen wir so, man kann so und so ja nicht belegen, aber es ist sehr unwahrscheinlich und spreche die meiste Sache dagegen, dass die beide ein Liebespaar waren. Ja, sie haben sich geliebt, ja, sie waren Menschen, die sich sehr nah gestanden sind. Maria hat Jesus begleitet in der schwersten Stunde, aber dass sie ein Liebespaar waren in unserem heutigen Sinn, hat sich eingeschlichen über die Zeit. Und weil viele Lücken, und über Maria ist nicht ganz so viel berichtet, ist nicht ein ganzer Lebenslauf in der Bibel abgedruckt, sondern wir haben nur punktuell, weil sich da in viele Lücken einfach auch Spielräume und Geschichte einnisten, ist gut, wenn wir einfach nochmal reingucken, was wird eigentlich tatsächlich berichtet. Und ich springe die ganze Wirkenszeit von Jesus überspringen wir und wir gehen in Johannes 20 an den Punkt, da ist Jesus schon gestorben und ist Jesus ins Grab gelegt und dann will Maria nach Jesus am Ostermorgen schauen. Das ist Johannes 20 ab Vers 11. Und das ist die zweite Begegnung, wo wir uns heute Morgen anschauen wollen. Und da heißt, inzwischen waren auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voll Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? Fragen die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Jesus war nicht mehr da. Der Leichnam von Jesus, der war nicht mehr in dem Grab. Und ich finde, man könne die Verzweiflung von Maria aus dem Text so gut herauslesen. Sie haben ihn weggenommen. Sie haben einen Herrn weggenommen. Die Hoffnung, die Maria oder die Jünger damals hatte mit Jesus, ist, dass das neue Reich beginnt. Davon hat er immer gesprochen. Und dieses neue Reich, das hing da am Kreuz und den haben sie da hingelegt in das Grab und es war vorbei. Die Hoffnung, die war wie das, was sie erspürt haben von dem neuen Leben, von dem, was Neuem beginnt, von dem, sie können mit dem Vater versöhnt werden. Jesus ist unser Heiland, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Retter. Auf einmal ist er wurde er gekreuzigt, ist er gestorben und ist er ins Grab gelegt worden. Das ist die Hoffnung, ist zerplatzt. Und gleichzeitig ist es in der jüdischen Tradition so, dass wenn jemand stirbt, von dem, dass jemand stirbt, bis jemand wirklich beerdigt wird, ist es Pflicht, dass die Person nicht alleine bleibt. Der Leichnam darf nicht alleine bleiben. Und jetzt war es, der Leichnam, der war zwar im Grab, aber der war weg. Hat Maria versagt? Hätte sie noch davor Wache stehen müssen? Sie war dabei, als er gekreuzigt wurde. Sie war dabei, als er begraben wurde. Können wir alles in Johannes nachlesen. Und dann ist er auf einmal weg. Ich glaube, da mischt sich das. Sie hat versagt und die Hoffnung ist nicht mehr da. Und ich glaube, an Ort der Hoffnungslosigkeit, an dem Ort, wo ihre Träume zerplatzt sind, an Ort der Dunkelheit, der Trauer, an dem war sie schon mal. Erinnert euch an die erste Geschichte? Von 7 Dämonen war sie besessen. Der Ort, wo es Chaos in ihr war, wo kein Leben war, wo sich alles falsch angefühlt hat, an dem Ort sind wir bitter. Das ist ein völlig ungewöhnliches Ding, oder? Jesus hat sie doch heil gemacht, völlig geheilt. An dem Ort hängt sie wieder. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Ich lese weiter, Vers 14. Als Maria sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Wahrscheinlich Indiz dafür, dass sie in der Trauer war. Ihre Augen verweinen. Wie will ich da jemand sehen, wenn ich nicht rausgucken kann? Und er fragte sie, in der Elberfelder heißt zum Beispiel Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Und das Schöne ist, wie Jesus dann die Situation auflöst und wie Jesus Maria wieder als den Mensch anschaut. Als erstes sagt er Frau, sagt einfach nur, wen suchst du? Einfach nur, hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Aber er begegnet ihr wieder wie damals, was wir gerade gesehen haben, einfach so als Mensch, einfach so als Maria. Und das Schöne ist, dass er an der Stelle nicht einfach nur Maria Magdala oder hey meine Freundin oder sonst was ausruft, sondern sie bei ihrem Namen, ihrem hebräischen Namen Mariam ruft. Und ich finde, das berührt mich so, weil sie war wieder in dem Loch von damals, mit dem Namen, den sie hatte, in dem Mariam. Und in genau der Situation sagt Jesus auch wieder, guck mal, ich sehe dich, dass du wieder da drin bist in der Situation und ruf dich wieder bei deinem Namen, Mariam. Und genau dann gehen ihre Augen auf und genau dann erkennen sie, ah, guck mal, das ist mein Heiland, das ist mein Rabuni, antwortet sie auf Hebräisch und sagt Lehrer, Rabuni. Spürte die Intimität, was da ist. Heiland, Mariam, Rabuni. Und jetzt erkennt sie ihn. Ich wünsche mir so, dass wir an unserer Orte, unserer Hoffnungslosigkeit sind, an unserer Orte, wo wir nicht mehr Herr über Situationen sind, wo in uns Chaos herrscht, wo wir nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist, wo oben und unten ist. Ich wünsche mir, dass wir in der Situation, die wir in der Ukraine sehen, in vielen Konfliktgebieten in der Welt, wo wir jetzt so oft vergessen, wenn wir uns in Sorge und Gedanken, wenn sich die wieder einnisten und wir merken, wir haben Gott schon mal mehr vertraut wie heute, wenn wir wieder an der gleichen Stelle stehen, wie vielleicht vor ein paar Perioden vorher, dass wir dann Jesus wieder sehen. Dass wir seine Verheißungen sehen. Vielleicht hast du das Gefühl, ja, ich bin ja Christ, ich habe die Heilungsgeschichte erlebt, ich habe gemerkt, wie Gott mich frei macht, wie Gott mich zum neuen Mensch macht und ich merke, wie ich da drin aufgeblüht bin und irgendwie ist das wie eingeschlafen oder es gibt Lebensbereiche, da ist wieder Chaos. Und ich wünsche dir, dass du heute die Stimme von Jesus wieder hören kannst, die dich ruft. So wie man, er ruft, Jesus ruft,
Mariam.
Mariam erkennen. Und so kann ich eure Namen rufen.
Annika, ich sehe dich. Noah, ich sehe dich. Albert, ich sehe dich in deiner Situation.
Und ich glaube, so ruft er jeden.
Anke, ich sehe dich. Heide, ich sehe dich. Jürgen, ich sehe dich. Wolfgang, ich sehe dich.
Und ich kann nicht jeden Namen von euren nennen. Jesus ruft es dir zu. Ich sehe dich in deiner Situation, in deiner Ängste, in deiner Hoffnungslosigkeit, in deiner Verzweiflung, in deinem Groll, in deinem Unverständnis. Ich sehe dich hinter deiner Maske. Ich sehe dich und ich rufe dich bei deinem Namen. Und ich bin mir sicher, dass Jesus sich wünscht, dass wir antworten, nicht mit einer Situation, wo wir sagen, hab dich nicht gehört, sondern dass wir sagen, Jesus, Rabuni, mein Lehrer, mein Heiland, mein König, ich sehe dich wieder, ich erkenne dich wieder. Sorge und Ängste, das sind, finde ich, so ein guter Spruch, Sorge und Ängste bedeuten, dass ich mir Zukunft ohne Gott vorstelle. Sorge und Ängste bedeuten, dass ich mir Zukunft ohne Gott vorstelle. Ich sehe deine Ängste, ich sehe deine Sorge und ich sage ja. Und ich erkenne dich, Jesus. Ich erkenne dich, König. Wir erkennen dich und wir wissen, dass du alle Dinge in der Welt in deiner Hand hast. Amen. Lass uns Jesus sehen. Und an dem Ort, wo wir einfach sind mit Jesus, ich stelle mir das vor, Maria in dem Garten mit Jesus, sie dachte, das ist der Gärtner irgendwo an dem Grab, da sind sie, sagt, an dem Ort, jetzt habe ich dich wieder, ich sehe dich, Rabuni, ich will dich nie wieder los, ich will immer bei dir bleiben. Oder? An dem Ort fühle ich mich manchmal auch. Ich würde am liebsten jeden Abend Feuerkorb machen und wünsche mir, dass Jesus dabei sitzt und dass ich ihn einfach alles fragen kann, was mir gerade auf dem Herz liegt. Warum ist das so? Warum ist das so? Was denkst du darüber? Ich will Jesus da nicht mehr weglassen. Und ich glaube, Maria, der ging es ganz ähnlich. Weil wenn man dann noch ein bisschen weiterlese, sagt Jesus, ist näher beschrieben, aber sagt Jesus, halte mich nicht fest. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, das ist ein klarer Auftrag an Maria. Geh zu meinen Brüdern und erzähl ihnen von der Hoffnung. Erzähl ihnen von dem, was du hier siehst. Guck mal, ich bin Jesus, dein Rabuni, du siehst mich. Und Maria, heißt weiter, lief zurück und ruft. Das fand ich interessant. Er hätte auch schreiben können, und sie geht zurück. Oder sie schlumpft zurück. Nee, ich glaube, sie hatte keine Zeit zum Schlumpfen und zum Gehen. Sie läuft zurück. Sie läuft zurück. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist Hoffnung. Die Hoffnung, die zerstört war, die im Boden war, die wacht da wieder auf. Der Funke, der kommt wieder. Und das ist ja was völlig Ungewöhnliches, weil auch wieder ungewöhnlich an der Geschichte und vielleicht ungewöhnlich, wie Gott wirkt, weil diejenigen, die davon verkünden, dass Jesus der Messias ist und dass Maria Jesus gesehen hat, das waren damals in der Geburtsnacht, das waren die Hirte, Lügebarone und Hochstapler, denen hat man damals einfach nicht geglaubt, und Frauen, die waren damals vor Gericht nicht zugelassen, die sollen von Jesus erzählen. Ist was Ungewöhnliches, oder? Passt so völlig ungewöhnlich. Aber es war so, Maria verkündigt die frohe Botschaft, ihre Brüder, Maria verkündigt die frohe Botschaft und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe einen Rabuni gesehen, unser Lehrer, dem wir gefolgt sind. Er ist wieder da, die Hoffnung ist wieder da. Er lebt, er ist real, er ist erfahrbar, er ist mir begegnet. Wieder mal, ich habe den Herrn gesehen. Wir wissen nicht ganz genau, was aus der Maria geworden ist. Es gibt verschiedene Theorien darüber, was nach dem biblischen Zeugnis, wo wir jetzt hier lesen, was da ist. Aber fast alle Zeugnisse oder eigentlich einig sind sich die Forscher darüber, dass Maria nicht aufgehört hat, von Jesus zu erzählen, sondern dass sie von ihrem Platz, von dem, das ihre Brüder erzählt hat, das Ding weitergetragen hat, die Hoffnung weitergetragen hat. Und es erzählt hat und bezeugt hat und gepredigt hat, ich habe den Herrn gesehen. Und als Gemeinde entstanden sind. Und dass wir hier heute sitzen, ist die direkte Linie dahinterher. Ich habe euch gerade vorhin versprochen zu sagen, warum ist Maria eine Heldin? Hat Maria viel getan in der ganzen Geschichte? Nee, es war Gott. Es war Gott, der was Ungewöhnliches und Großes durch Maria gemacht hat. Gott hat sie befreit und geheilt. Er begegnete Maria und er setzt sie als Zeugin ein für den auferstandenen Jesus. Aber Maria, die war bereit. Maria hat mitgemacht. Sie war nicht perfekt, aber sie war offen. Und ich finde, das ist das, was sie zur Heldin macht. Wir müssen nicht irgendwas extrem Tolles tun, wir müssen bereit sein und offen sein, dass Jesus zu begegnen und ihn zu sehen. Ich wünsche dir, und damit schließe ich die Predigt, dass wenn du Jesus noch nicht, oder wenn du merkst, ich bitte, es sind Dinge unheil in meinem Leben, dass du Jesus, dass du dich offen machst, auf den Weg machst und sagst, ja Jesus, ich will dir begegnen. Ja Jesus, ich will dich sehen. Vielleicht das erste Mal, vielleicht das wiederholte Mal in deinem Leben. Dass du in deinem Tal der Hoffnungslosigkeit oder wenn du merkst, das ist Chaos, dass du mit Gottes Wirken, Gottes Eingreifen in der Zukunft rechnen darfst. Und drittens, dass du mutiger Zeuge bist. Von der Befreiungskraft, von der Hoffnungskraft, von der Auferstehungskraft, von der Begegnungskraft von Jesus. Und dass dein Umfeld dadurch strahlt und was mitbekommt. Ich möchte euch segnen, ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns begegnest als Menschen. Und dass wir nicht irgendwas tun können, um dir irgendwie irgendwas bieten zu können, sondern es ist einfach nur Geschenk, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und dass du uns begegnest und uns siehst. Danke für deine Liebe, für deine Großzügigkeit. Gott, wir können nicht genug danken. Und ich bete und ich bitte, dass du uns zu Menschen machst, die dich immer wieder neu sehen. Wir möchten dir begegnen. Und ich bete, dass es nicht nur was mit uns zu tun hat, sondern dass das rausstrahlt und dass die Hoffnungskraft und die Auferstehungskraft und dich, Jesus, dass wir dich immer mehr und immer mehr rausstrahlen können in unser Umfeld. Zu den Menschen, die mit uns unterwegs sind, in unsere Familie hinein. Jesus, danke, dass du präsent bist und dass du heute erlebbar bist und dass du lebst. Amen.